Also als Jugendlicher, da gebe ich schon zu, da dachte ich mir schon, ich bin der Geilste, weil ich kann halt ein paar richtig gute Tricks und ihr wisst nicht, wie die gehen. Kürzlich kam eine Frau zu mir, das hat mich wirklich zu Tränen gerührt, die hat gesagt, Thorsten, vor ein paar Monaten ist mein Sohn gestorben und heute Abend habe ich das allererste Mal 2 Stunden lang gar nicht daran gedacht. Ich bin eine sehr kluge Frau. Irgendwann hat meine Frau mal zu mir gesagt, Thorsten, du bist für die Leute da. Die sind nicht da für dich, um dir zu applaudieren. Du bist da für dich. Das ist die dunkle Seite der Macht, ne? Diese Dinge sind sehr mächtig. Nee, bei der Zauberkunst war es insofern was Besonderes, weil da steckt ja ein Schicksalsschlag dahinter. Es hängt ja damit zusammen, dass mein Bruder gestorben ist. Irgendwann gab es den Moment, wo meine damalige Freundin, heutige Frau, zu mir gesagt hat, ey, so langsam sollten wir mal ein Unternehmen anmelden, weil du verdienst jetzt so viel, das kann nicht mehr unterm Radar laufen. Und jetzt nimmst du den mal raus und lies mal vor, was da drauf steht.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich habe nämlich einen Mentalkünstler zu Gast und nebenbei auch noch einen sehr erfolgreichen Autor. Er hat sein Buch über 1 Million Mal in über 16 Sprachen verkauft. herzlich willkommen, Thorsten Arve da.
Danke für die Einladung, hallo.
Ja, schön, dass du hier bist. Ja. Ich habe mir ganz viel von dir angeguckt. Also ich habe vorher dich natürlich schon verfolgt und in Vorbereitungen jetzt schon. Und guck mal, ich habe schon was gelernt.
Was hast du gelernt?
Nimm die Flasche und trinke daraus.
Ah, setz dich hin und denk drüber nach. Immer 2. Ja, ja, das ist sowas. Ein guter Tipp.
Und ich weiß, man soll ja eigentlich so einen Podcast nie mit Kritik anfangen. Ich muss aber eine äußern. Ja. Du musst viel mehr YouTube-Videos wieder machen. Ich habe gesehen, das letzte ist über 2 Jahre her. Ja. Und ich habe wirklich, das waren, glaube ich, so 7, 8 Stück. Ich bin die wirklich durch und fand die alle richtig geil. Ich habe mir, wie gesagt, dann habe ich, was ich auch mega spannend finde, war dieses, warum wir uns mal selber im Gesicht anfassen.
Ja, genau, ja,
so,
ja.
Weil das früher die Eltern immer gemacht haben und so. Und ich dachte, oh Mann, warum machst du da nicht mehr?
Also ich freue mich natürlich, dass dir das so gut gefällt. Und das ist ja keine Kritik, das ist ja eigentlich ein Lob. Also so würde ich das jetzt zumindest auffassen. Wir haben das mit sehr viel Liebe gemacht damals. Ich weiß, das war unglaublich aufwendig. Und irgendwann ging dann aber die Tour wieder los und dann gingen meine Vorträge wieder los. Und dann habe ich gemerkt, um das auf dem Level zu machen, wie ich das dann auch gerne machen möchte, da habe ich gerade aktuell die Kapazitäten nicht dafür. Ich weiß, das ist eine blöde Ausrede. Also wenn man die sich unbedingt machen will, dann findet man die auch. Ich nehme es mal als Anregung mit. Du hast recht, ich sollte wieder mehr YouTube machen. Ja.
Bist du denn sonst viel auf Social Media unterwegs oder muss man dich da so, ganz oft geht es bei Künstler ja mal so ein Management, was dahinter steckt, die dann immer sagen, ey Thorsten, jetzt mach doch mal bitte wieder Instagram oder so, oder machst du das sehr gerne?
Nee, ich mach das, also es ist so eine Hassliebe, muss ich sagen. An den Tagen, wo ich keine Lust habe, da denke ich mir die ganze Zeit, was soll das, ich habe keine Lust. Und dann gibt es aber so Tage, wenn es dann läuft, wo du so drin bist im Flow, da mache ich es total gerne. Also unterm Strich muss man sagen, ich glaube, das ist eine große Chance für alle Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie einfach ihr Ding präsentieren können. Und ich mache recht viel. Ich mache fast jeden Tag was auf Social Media. Instagram hauptsächlich.
Stories oder zeigst du dann auch, wo du unterwegs bist?
Ja, also auf den Stories, da siehst, kriegst du halt mit, was gerade so los ist. Ne? Das finde ich offen gestanden oft albern. Ne? Hallo Leute, ich bin jetzt hier und denke mir, ja, das ist also, ja, wo ist da der Nutzen dahinter? Ich mache recht viele Karussells und recht viele Reels.
Ja, okay. Ich bin so heute so ein bisschen aufgeregt, weil ich habe das Gefühl, ich muss richtig gucken, wie ich mich bewege und was ich mache.
Musst du nicht.
Weil du dann sofort dann irgendwie liest und dann irgendwie, aber hast du das nicht automatisch? Also guckst du nicht, wenn du Leute triffst, egal ob du die neu triffst oder auch schon kennst, dass du sagst, ah, guck mal, jetzt bewegt er sich so, der ist ein bisschen unsicher, ah, da ist er sicher oder so, nimmst du sowas wahr sofort? Ja. Vielleicht gar nicht bewusst, aber einfach, genau. Weil du es
also trainiert hast. Ist, denke ich, schon anders als bei anderen Leuten, dass ich mehr wahrnehme, dass ich genauer hingucke, aber ich mache das jetzt nicht bewusst und ich bin noch nicht dabei, ständig Leute zu analysieren. Das wäre ja äußerst ermüdend, nicht nur für mich, sondern auch für den anderen, vor allen Dingen, wenn man es dann auch noch erzählen würde. Ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres als diese Coaches und Ratgeber, die ständig Rat geben, ohne dass sie gefragt wurden. Das ist ja völlig unangenehm. Deshalb würde ich sagen, bei mir ist es so, da ist mir sehr viel in Fleisch und Blut übergegangen. Ich beobachte wahrscheinlich mehr als Menschen, die sich nie mit diesen Themen befasst haben. Aber Wilhelm Busch hat mal gesagt, dumme Gedanken hat jeder, der Kluge verschweigt sie. Ich muss nicht alles äußern, was ich denke. Meistens, wenn ich unterwegs bin, dann rufe ich abends bei meiner Frau an und erzähle der, was ich so Lustiges erlebt habe. Oder ich behalte es ganz für mich.
Hast du denn das Gefühl, dass wenn du Leute triffst und Leute wissen, dass du kommst und dich natürlich auch mit Körpersprache auseinandersetzt, dass Leute vielleicht besonders nervös sind, weil sie denken, der muss jetzt aufpassen?
Und das ist ja das Alberne. In dem Moment, in dem wir über unser Verhalten und unsere Körpersprache nachdenken, wird das ja völlig albern. Also stell dir mal vor, ich würde zu dir sagen, Hamad, übrigens mit der rechten Hand, da kannst du so nicht sitzen, das ist nicht gut. Und das war's. Und jetzt würdest du die ganze Zeit in diesem Interview darüber nachdenken, oh Mist, was mache ich mit meiner rechten Hand? Was könnte er gemeint haben? Was soll ich jetzt mit der machen? Und dann wirst du wahnsinnig unkonzentriert und fahrig, anstatt dass du einfach dich darauf konzentrierst, nö, ich achte darauf, dass ich mich wohlfühle und dass ich die Fragen richtig stelle und dass ich den Moment, so wie er ist, genießen kann und ein angenehmes Gespräch habe. Das wäre ja viel sinnvoller. Das heißt, die Reihenfolge ist eben nicht, ich achte auf meine Körpersprache und habe dadurch irgendeine gewisse Wirkung, sondern die Reihenfolge für mich selber ist immer, und so sage ich es ja auch in den Seminaren und auch in meinen Abendprogrammen spreche ich da ja auch drüber. Die Reihenfolge ist, du hast den richtigen Gedanken, der sorgt für die richtige Stimmung und das äußert sich in deiner Körpersprache. Das bedeutet, wenn du dich wohlfühlen willst, dann sorg dafür, dass du dich auch in einer schwierigen Situation so wohlfühlst, wie es halt möglich ist gerade. Und dann wirst du eine andere Ausstrahlung haben. Ich kann mich erinnern, als meine erste Tochter, meine älteste Tochter, als sie Abi gemacht hat, da waren kurz vor den mündlichen Prüfungen, waren ganz viele Freunde und Freundinnen bei uns, weil die hatten alle wahnsinnig Schiss vor der mündlichen Prüfung. Und meine Tochter hat gesagt, da komm mal vorbei, mein Vater kann dir da super Tipps geben. Und es hat mich natürlich total gefreut. Und ich habe denen allen nur beigebracht, ihr geht einfach cool in diese Prüfung. Bereit dich so gut vor, wie du kannst. Und hab als letzten Satz, bevor du in diese Prüfung gehst, ich erlaube mir jetzt selber, da so richtig abzuliefern. Ich erwarte einfach mal, dass das richtig gut wird. Ich erwarte auch mal, dass die richtigen Fragen stellen. Und ich erlaube mir einfach, und das ist ja eine Suggestion, ich erlaube mir da jetzt, das so gut zu machen, wie ich überhaupt nur kann. Ich erlaube mir sogar Spaß daran zu haben. Und das hört sich jetzt komisch an, wenn man das in so einem Podcast erzählt, aber die haben das ziemlich gut angenommen, weil die waren ja alle top vorbereitet. Das waren ja Leute, die in den schriftlichen Prüfungen meistens gute Arbeiten abgeliefert haben. Nur diese neue Situation war für die so ungewohnt. Und es hat bei denen super funktioniert. Also dieser Dreisatz, denk an irgendwas richtig Schönes, damit du in einer guten Grundstimmung bist. Vertrau auf dich selbst. Also sag dir ruhig auch selbst, ey, ich bin gut vorbereitet. Und die wollen ja auch, dass ich das schaffe. Das wird schon gut ausgehen. Und erwarte einfach das Beste. Das ist meiner Meinung nach viel, viel schlauer, als an einem kleinen Finger, an einem Knie oder an der Hand rumzudoktern, was man da körpersprachlich machen soll.
Das ist total interessant, weil ich würde sagen, du bist so mit einer der bekanntesten, der sich mit Körpersprache so in Deutschland irgendwie auch beschäftigt. Dann machst du noch sehr viel mehr, da kommen wir auch gleich dazu, aber mit Körpersprache auch. Aber ich habe so keine Videos, zumindest von dir, bewusst gefunden. Ich habe ganz oft, wenn ich so bei TikTok irgendwie so scroll oder so, habe ich so Leute, die sagen, wenn du dann sitzt, genau das, was du vorhin gesagt hast, dann hab die Hand so, das wirkt sicherer, hab die Brust so und geh so. Und wenn du eine Prüfung hast, dann die Hände nicht einfach so lose und so. Sowas habe ich von dir eigentlich nicht gefunden, was ja eigentlich fast jeder macht, der sich angeblich mit Körpersprache auskennt.
Weil ich davon nichts halte. Jetzt stell dir mal vor, ich würde zu dir sagen, Hamad, ab bei jedem Interview, ab jetzt, bitte nicht mehr die Beine so überschlagen und beide Hände so und zeig öfter deine Handflächen, weil Handflächen zeigen heißt ja Vertrauen aufbauen. Wenn der andere spricht, dann nick bitte und immer lächeln. Ganz wichtig, wenn du willst, dass der andere weiterredet, immer lächeln. Das wäre alles nicht falsch. Aber du wärst nur mit deiner eigenen Körpersprache beschäftigt und das kannst du als Schauspieler üben. Natürlich, wenn du eine Rolle spielst, dann kannst du sagen, okay, wenn ich aggressiv bin, dann mache ich das und das und das. Aber auch da, die beschäftigen sich ja viel eher damit, wie fühle ich mich denn in dem Moment? Und das äußert sich dann im Körper. Also ich bin wirklich ein Verfechter davon, alle Kraft kommt von innen, arbeite erst auf der mentalen Ebene und die Körpersprache folgt dem dann ganz automatisch.
Analysierst du denn auch deine Körpersprache manchmal? Also denkst du manchmal, wenn du Videos von dir guckst oder so, dass du dann denkst, ah nee, hier hätte ich eine andere Körperhaltung oder ich müsste so und so sitzen und so, um anders zu wirken?
Ich schaue äußerst ungerne Videos von mir, weil vielleicht kennst du das auch von dir selbst, dass wenn du deinen eigenen Podcast dir anhörst, man kann ja seine eigene Stimme nie besonders gut leiden und ich mag das einfach nicht besonders gern. Manchmal muss man da durch. Also ich weiß, dass wir nach den Premieren immer uns stundenlang die Videos der Abendprogramme angeschaut haben, um wirklich jedes Detail zu analysieren. Und da muss man dann halt durch, ne? Das ist Teil der Arbeit. Aber dass ich mir jetzt jeden Fernsehauftritt von mir anschaue, das ist nicht der Fall. Also meistens, meine Einstellung ist, ich gehe irgendwo hin, ich liefere so gut ab, wie ich kann und den Rest überlasse ich dann den Profis im Schnitt und der Regie, was die draus machen. Und analysiere das nicht ständig, nee.
Das muss ja sagen, das hat mich auch, es war sehr bemerkenswert, weil normalerweise, wenn wir hier immer wieder Gäste haben, dann kommt irgendwie, ey, worum geht's denn genau, was sind genau die Fragen, was wird da genau passieren, das frage ich selber, aber gibt's irgendwie No-Gos und so. Und von deiner Seite kam da gar nicht so viel, also irgendwie, worum geht's da genau, was machen wir da genau und so, dass du Angst hast, ich komme hier hin und ich lasse es auf mich zukommen, ist ja irgendwie auch ein bisschen, ja, mutig will ich nicht sagen, du hast es schon öfters gemacht, aber schon ein bisschen, ich mach's jetzt einfach mal.
Ja, ich habe ja auch Spaß daran. Schau mal, du hast mich ja eingeladen und dann habe ich mir schon so ein paar Folgen angeschaut, die du gemacht hast und das hat mir einfach gut gefallen und da war mir klar, da wird mir schon nichts Schlimmes passieren. Also was ist doch schön, ich sitze hier, ich mag das ja gerne, hat jemand Interesse an meiner Arbeit und dann gehe ich auch ein bisschen, vielleicht ist das blauäugig sogar, gehe ich da einfach hin und denke mir, ja, wenn da jemand Spaß hat an meinen Themen, dann wird das sicherlich ein schönes Gespräch.
Hast du es auch schon mal bereut? Also wo du sagst, dann irgendwie sage ich zu und hinter mir dachte ich mir, ach nee, das hätte ich mir jetzt auch sparen können.
Ja, einmal, aber das sage ich nicht, wo das war.
Nee, das muss gar nicht, aber das kommt dann auch mal einmal vor, wenn man dann zu mutig sozusagen ist und vorangeht.
Das war gar nicht mal, das war eigentlich eine sehr, das war eigentlich eine sichere Sache, aber derjenige, der das moderiert hat, da hat einfach die Chemie nicht gestimmt. Einmal ist es passiert.
Ich hoffe, du sagst nach dem Podcast nicht, ja, zweimal ist es passiert.
Bislang noch nicht. Okay. Bin mal gespannt, was du noch so machst, aber die Chancen stehen schlecht,
dass ich das sage. Sehr gut, das freut mich. Als was würdest du dich denn, wir haben ja gesagt, sehr viel jetzt über Körpersprache oder so ein bisschen was über Körpersprache gesprochen. Mhm. Was bist du denn? Würdest du sagen, du bist Zauberer, du bist Magier, sagt man ja, oder Körpersprache, Analyst, als was bezeichnest du dich, wenn man dich fragt, wer bist du?
Na, ich bin ja von all dem, was du gesagt hast, ein bisschen. Ne? Als Jugendlicher war ich Zauberer, dann habe ich das Genre gewechselt, bin Mentalist, dann bin ich aber auch Speaker, dann bin ich Seminarleiter, ich halte ja Seminare für Firmen, gebe ja auch Tagesseminare, wo man sich anmelden kann, dann bin ich Bühnenkünstler, Autor, das stimmt. Inzwischen würde ich wirklich sagen, ich bin meine eigene Klasse. Also ich habe so mein eigenes Ding mir aufgebaut und diese Mischung, die ich mache, das ist schwer, das in eine Schublade zu packen, was auf der einen Seite großartig ist, weil mir nie langweilig ist. Auf der anderen Seite ist das manchmal sehr schwierig, weil in Deutschland hätten die Leute halt gerne so diesen einen Aufkleber, diesen einen Label. Mein Name ist Thorsten Habener, ich bin Mentalist, Punkt. Und ich weiß noch, als wir angefangen haben, das zu machen, da haben wir den Begriff Mentalist nicht gewählt, weil keiner wusste, was das ist. Wenn wir den Leuten gesagt haben, weißt du, was ein Mentalist ist, da haben ganz viele gedacht, das hätte was mit Zahnheilkunde zu tun. Ja. Deshalb haben wir irgendwann gesagt, Gedankenleser, und daraus leitet sich alles ab. Ich sag meistens, ich bin jemand, der sich sehr, sehr stark damit beschäftigt, wie sich unsere Gedanken auf unser Verhalten auswirken. Und darüber referiere ich für Firmen und darüber mache ich Shows.
Kannst du Gedanken lesen?
Wie meinst du jetzt? Wie ist das?
Ja, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze und während du sprichst, kannst du dir, hast du das Gefühl, ich weiß jetzt, der Hammer, der interessiert sich eigentlich gar nicht für die Frage, der will eigentlich weiterspringen oder
das würde ich wahrscheinlich
sowas schon in die Richtung, merkst du das schon?
Das würde ich wahrscheinlich wahrnehmen, ja. Sollen wir mal einen Versuch machen damit?
Ja, gerne.
Stell dir mal vor, Hammer, du gehst in eine riesige Bibliothek, riesengroß, überall Regale, tausende von Büchern. Und jetzt nur in deiner Vorstellung gehst du auf ein Bücherregal zu und du ziehst ein Buch raus und du öffnest dieses Buch. Und jetzt stell dir vor, oh Moment, bevor du das machst, die Seite, die du jetzt geöffnet hast, bist du mit der zufrieden oder magst du vorblättern und zurückblättern?
Ich blätter nochmal.
Ja? Mhm. In welche Richtung?
Ich blätter nach links, also weiter zurück zum Anfang.
Ja, das wusste ich. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst mit deinem Zeigefinger über eine der beiden Seiten und machst unter einem Wort Halt. Mhm. Hamad, das ist ein Hauptwort. Mhm. Kein kompliziertes Hauptwort, nichts Exotisches. Es ist ein kürzeres, unkompliziertes Hauptwort. Mhm. Hast du dich für eins entschieden?
Ja.
Welches?
Besen.
Das wäre toll gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte, Besen, oder? Das ist unmöglich. Was mir aber das Wort Besen sagt, ist, dass du jemand bist, der vom Charakter her wahrscheinlich eher aufgeräumt ist. Das heißt, man kann da Rückschlüsse ziehen auf den Charakter. Das Wort Besen, das steht auch für Leute, die oft in der Öffentlichkeit stehen, oft einen Podcast haben. Und das Wort Besen verrät mir jede Menge über deine sexuellen Vorlieben und Abneigungen.
Oh, okay.
Nein, du solltest mir nicht alles glauben. Ja. Was allerdings das Wort Besen mir wirklich sagt, ist, für welchen Gegenstand du dich gleich entscheiden wirst. Ich werde jetzt hier gleich drei Gegenstände auf den Tisch legen. Ich hoffe, das funktioniert mit den Mikros, weil ich da auch ein bisschen hin und her wandere. Ja, ich nehme es einfach mal mit. Ich werde gleich drei Gegenstände auf den Tisch legen. Und ich sage, ich weiß jetzt schon, für welchen der drei Gegenstände du dich gleich entscheiden wirst. Das heißt, ich notiere einfach mal, welchen von drei Gegenständen du meiner Meinung nach gleich wählst. Und für die Leute im Podcast, die es nicht sehen, das ist der Gegenstand. Das heißt, ich habe mich festgelegt. Ich kann das hier nicht mehr ändern. Ich lege es mal hier ab. Okay. Und jetzt zu den drei Gegenständen. Wir haben einmal ein Feuerzeug. Das Knacken war das Feuerzeug, das ich auf den Tisch gelegt habe. Dann haben wir hier meine Brieftasche. Mhm. Und eine Gummiente. So. Hamad, du gehst gleich bitte mit dem Stuhl nach vorne und du legst deine rechte Hand auf einen Gegenstand und deine linke Hand auf einen anderen. Ganz kurz, bevor du das machst. Meine Erfahrung ist, wenn drei Gegenstände auf dem Tisch liegen, dann legen fast alle ihre Hände auf die beiden äußeren Gegenstände. Die Mitte bleibt fast immer leer. Offensichtlich ist das zu offensichtlich. Aber es kann natürlich sein, dass ich das auch nur gesagt habe, um dich zu beeinflussen. Es kann auch sein, dass du denkst, dass ich denke, dass du denkst, das hat er jetzt nur gesagt, um mich zu beeinflussen. Ich nehme auf gar keinen Fall die beiden äußeren Gegenstände. Mhm. Du entscheidest gleich, welcher Gegenstand übrig bleibt, indem du deine rechte und linke Hand jeweils auf einen Gegenstand legst und die in die Hand nimmst.
Okay.
Bist du soweit?
Ja.
Bitte sehr. Nimmst du in die Hand die Gegenstände dann, ne? Okay, du nimmst also das Feuerzeug und die Brieftasche. Jetzt schau dir das ganz genau an, die beiden Gegenstände. Und jetzt gib mir einen davon. Ganz schnell, nicht zu lang nach. Okay, du hast die Brieftasche in der Hand, ne?
Ja.
Schau mal. Ich nehme mal den Zettel, der hier liegt, und ich öffne den mal. Und aufgeschrieben habe ich, ich hoffe, man kann das erkennen, lies vor.
Brieftasche.
Ich gebe zu, das ist keine Sensation. Das ist aus drei Gegenständen, hast du einen ausgewählt. Wirklich spannend wäre es ja, wenn ich das Wort vom Anfang gewusst hätte, oder?
Besen meinst du?
Das wäre unglaublich, oder? Gib mal kurz. Oder nimm es ruhig selber, öffne mal die Brieftasche. Und schau mal, da ist ein Reißverschlussfach, ne?
Ja.
Mach das mal auf. Und schau mal, da ist ein Zettel in dem Reißverschlussfach drin. Und jetzt nimmst du den mal raus und lies mal vor, was da drauf steht.
Da steht Besen drauf.
Zeig das mal in die Kamera, bitte. Noch ein bisschen weiter nach links.
Zu mir, oder was?
Hier, nach da.
Ich kann mal aufstehen, warte, ich kann mal
zeigen. Ja, du kannst.
Was? Ja, da steht Besen drauf.
Boah, krass. Ich schwitze richtig.
Das ist das Schöne an meiner Kunstform, dass ich Menschen wieder dazu bringe, dass sie staunen können, dass sie schwitzen anfangen, dass sie sich freuen, dass sie abschalten. Das sehe ich als eine meiner wichtigsten Aufgaben, Menschen zum Staunen zu bringen.
Ja, ich bin jetzt, muss ich gucken, wo ich weitermache. Ich bin total geschockt, aber sehr, sehr, sehr
Wenn du cool. willst, mache ich ein bisschen weiter, dann
übernehme ich. Nee, aber ich habe tatsächlich, als ich deine Videos geguckt habe, ist mir so eine Sache aufgefallen.
Ja.
Weil ich habe Zauberei schon immer eigentlich verfolgt, seitdem ich eigentlich so klein bin. Was irgendwie hat das ja was Magisches und das zieht einen immer. Und ich habe dann, als ich deine Videos gesehen habe, habe ich gedacht, das ist total krass, wie sich das entwickelt hat. Weil früher waren ja Zauberer auch so, ich nenne es mal mystische Person.
Ja.
Und dass es inzwischen alles so offen ist und man die Person so ein bisschen dahinter kennt und auch ein bisschen was erklärt, so wie du das jetzt hier so ein bisschen machst. Es hat sich sehr geändert, ne? Wie man früher waren das so, weiß nicht, David Copperfield oder auch Siegfried und Roy oder so, das waren alles so Personen, die man eigentlich gar nicht so richtig greifen konnte, die selber auch so was Mystisches hatten.
Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es früher kein Social Media gab und man einfach generell weniger wusste. Was mich an dem Thema Zauberkunst so fasziniert, ich mache das seit ich 13 bin, ne, ist, dass dieses Gefühl, dass wir staunen, dass das ein ganz besonderer Zustand ist. Also ich finde, Lachen und Staunen sind mit die schönsten Dinge, die wir erleben können. Und genau deshalb verbinde ich das auch so gern. Also meine Abendprogramme, die sind schon auch wahnsinnig lustig. Und das passt natürlich auch nicht zusammen, ein mystischer, geheimnisvoller Mensch zu sein und dabei Humor auf die Bühne zu bringen. Das heißt, um Humor auf die Bühne zu bringen, finde ich, da muss man auch eine gewisse Fallhöhe haben, sonst funktioniert das ja alles nicht. Und deshalb hat sich diese Persönlichkeit, diese Bühnenpersönlichkeit so entwickelt, wie sie jetzt ist. Und Gott sei Dank, ich fühle mich sehr wohl damit.
Du hast relativ jung angefangen mit der Zauberei, mit 13. Mhm. Ich glaube, viele von uns hatten irgendwie, als sie so in dem Alter waren, haben so das erste Mal so einen Zauberkasten bekommen und haben so die erste Berührung damit gemacht. Mhm. Und ich hatte das genauso. Ich habe dann irgendwie so 2, 3 Tricks gemacht und so. Mhm. Und irgendwann hat man es doch so irgendwie liegen lassen und hat sich. Ging das bei dir auch so los? Oder
das ging mir bei vielen anderen Dingen so, ne? Dass ich die angefangen habe und habe die wieder aufgehört. Nee, bei der Zauberkunst war es insofern was Besonderes, weil da steckt ja ein Schicksalsschlag dahinter. Es hängt ja damit zusammen, dass mein Bruder gestorben ist. Mhm. Ein paar Monate, bevor ich Zaubern angefangen habe. Der war älter als ich und der hat gezaubert, aber nicht besonders gut, muss man sagen. Der musste immer dann, wenn er einen Trick gemacht hat, musste er grinsen. Das heißt, man hat nicht gesehen, was passiert ist, aber man hat ihm immer angesehen, jetzt ist irgendwas passiert. Aber mich hat das trotzdem wahnsinnig fasziniert. Ich war 6 Jahre jünger als er und ich habe dann irgendwann seinen Zauberkasten, ein paar Monate nachdem er den Unfall hatte, habe ich seinen Zauberkasten genommen, weil mich das immer noch fasziniert hatte. Und für mich war das damals wie so eine Verbindung zu ihm. So, das war so, als wäre er noch da, als wenn ich das mit ihm gemeinsam machen könnte. Und das hat nie aufgehört, diese Faszination und diese Liebe und auch die Verbindung zu ihm. Ich habe letzte Woche diesen Film angeschaut, diese entsetzliche Lücke von dem Joachim Meyerhoff. Und da habe ich tatsächlich große Parallelen gesehen, weil bei ihm passiert ja genau dasselbe. Der Bruder verunglückt und der fängt dann das Schauspiel an und der geht zu seinen Großeltern. Und was er da so beschreibt, diese Verbindung und warum er das alles macht, da habe ich mich sehr drin wiedergefunden. Deshalb hat mich das sehr berührt. Das war einer der besten Filme, die ich überhaupt in den letzten Monaten gesehen habe. Und das war der Grund, um es jetzt mal abzukürzen, warum ich das Zaubern angefangen habe. Und irgendwann... Also Gott sei Dank, muss man sagen, habe ich in einem Ort gewohnt, wo sich das sehr schnell rumgesprochen hat. Ne? Das heißt, da war dann irgendwann, war allen Leuten klar, da ist ein 13-, 14-Jähriger und der zaubert. Und ich wurde dann auf alle möglichen Hochzeiten und Taufen und Jubiläen engagiert. Und irgendwann ging das dann auch in die Geschäftswelt, dass die Firmen mich gebucht hatten für ihre Sommerfeste oder für ihre Weihnachtsfeste. Ich habe also innerhalb kürzester Zeit wirklich sehr viel Erfahrung sammeln können. Und das ist auch gut, weil ich habe halt die Erfahrung gemacht, das macht Menschen Spaß. Ich bringe Freude in die Welt. Und ich habe mich bis vor kurzem noch gefragt, ob das, was ich mache, wirklich sinnvoll ist oder nicht. Immer wieder. Ich meine, als jemand, der auf der Bühne steht, ist das ja auch so der Antrieb. Du fragst dich immer wieder, ist das noch gut? Reizt das die Leute noch? Und das hat sich ja verstärkt in den letzten Monaten. Dieses Freudeverbreiten ist meiner Meinung nach sogar noch wichtiger geworden. Also jetzt in den letzten paar Monaten kamen immer wieder Gäste nachher zum Büchertisch nach dem Abendprogramm und haben gesagt, ey Thorsten, das hat so gut getan. Ich habe 2,5 Stunden lang einfach nicht an meine Sorgen gedacht. Ich habe nicht an die Politik gedacht. Ich habe nicht gedacht, was in der Welt sonst noch so los ist. Kürzlich kam eine Frau zu mir, das hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Die hat gesagt, Thorsten, vor ein paar Monaten ist mein Sohn gestorben. Und heute Abend habe ich das allererste Mal 2 Stunden lang gar nicht daran gedacht. Wahnsinn. Also ja, was für eine Kraft steckt da drin. Da ist mir klar geworden, dass das, was ich mache, tatsächlich mein Beitrag ist. Das kann ich zur aktuellen Situation, das kann ich beitragen. 2,5 Stunden dafür sorgen, dass die Menschen sorgenfrei sind, damit sie Kraft schöpfen können für ihren Alltag, weil am nächsten Tag geht's ja wieder los. Aber wenn du mal 2 Stunden lang einfach locker gelassen hast, ich glaube, dann hast du viel mehr Kraft, diesen Alltag nochmal mit neuem Blick, mit neuer Inspiration, vielleicht auch mit neuen Blickwinkeln ganz anders für dich zu bewältigen. Und das war mir vorher gar nicht so klar, was da drin ist und wie schön das auch sein kann.
Ja, es verführt einen irgendwie in eine andere Welt, ne? Also es ist irgendwie, Ich finde, man geht ja auch auf Konzerte und keine Ahnung, ne? Da ist ja auch irgendwie, man ist in einer, aber ich finde so Zauberei, Magie, das verführt einen irgendwie, weil man weiß irgendwie, ist das nicht echt und so, aber man lässt sich da komplett drauf ein.
Genau.
Und man ist einfach, es hat in den 2 Stunden nicht viel mit der normalen Realität zu tun hat, die man sonst so hat. Genau. Das ist schon, genau.
Das ist die Kraft, die dahinter steckt, ne? Dass wir wissen, ja, eigentlich kann das nicht sein. Aber ich mache jetzt einfach mal so, als wenn es doch sein könnte. Und dann gehst du anders raus, als du reingekommen bist.
Geht doch was schief?
Immer mal wieder, aber immer seltener.
Wie reagierst du da drauf? Ist das so ein bisschen, dass du selber dann, oder wahrscheinlich auch eher am Anfang, wenn die Tricks nicht funktioniert haben, eher gedacht hast, ach du Scheiße, wie rette ich das?
Also ganz am Anfang war es dann so, dann stehst du natürlich wie das Kaninchen vor der Schlange, ja, und dann funktioniert es halt nicht. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte vor Jahren hatte ich einen Auftritt, da habe ich eine Stecknadel im Publikum verstecken lassen und finde die wieder. Das ist ein Klassiker, den ich seit vielen, vielen Jahren zeige. Und ich war noch in Ingolstadt, war das. Da hatte ich eine Frau, die hat diese Stecknadel versteckt. Ich verlasse dann den Raum und alle wissen, wo sie ist, außer mir. Und die Frau soll nur den Weg denken, den ich gehen muss, um zu dieser Stecknadel zu kommen. Und normalerweise finde ich die recht schnell. Habe das auch auf der ganzen Welt gemacht. In Japan habe ich das gezeigt, in Tokio. Das war wahrscheinlich das Größte, was ich bisher gemacht habe. Da bin ich mit dem Hubschrauber über die Stadt geflogen, um eine versteckte Person wiederzufinden. Das hat alles funktioniert. An diesem Abend in Ingolstadt finde ich in einem kleinen Theater diese scheiß Stecknadel nicht. Ja? Und dann, also die Reaktionen waren halt von der Frau, geh nach rechts. Ich habe das gesehen, ne? Komm, geh ich nach rechts? Na, nee, doch, geh nach links. Geh nach hinten. War ich, na, der geht doch nach vorne. Geh zur Bühne. Nein, geh doch von der Bühne weg. So habe ich das die ganze Zeit wahrgenommen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich breche ab. Ich habe das noch nie abgebrochen, dieses Experiment. In dem Moment, ich breche ab. Wo ist die Stecknadel? Und der Clou war, der Fotograf hatte die Stecknadel. Und der Fotograf ist aber die ganze Zeit um uns rumgelaufen. Ah, sodass die Signale alle richtig waren, aber ich habe es halt völlig falsch gedeutet. Was danach eine wichtige Erfahrung war. Wir haben unsere Perspektive, ja, und die kann sich auch mal wechseln. Also das Ziel kann auch mal ganz woanders sein, als wir ursprünglich denken.
Und so der große nationale Durchbruch war ja, du hattest auch deine eigene Fernsehsendung plötzlich bei Sat.1, ne? War das so, wo plötzlich irgendwie ganz Deutschland wusste,
ja,
wer du bist?
Ja, kann man schon sagen. Also ich war davor schon gut unterwegs und habe hauptsächlich für Unternehmen Auftritte gemacht und damals auch schon Vorträge gehalten. Also alles, was ich eben über die Show gesagt habe, das gilt auch für den Vortrag. Ich liebe das, für ein Unternehmen irgendwo hinzugehen, ob das dann jetzt ein Seminar ist, wo nur 20 Leute drinnen sitzen oder ob das dann der Jahresauftakt ist, wo da 2000 sitzen. Es geht mir darum, die Leute auch immer emotional zu packen und auch wirklich zu unterhalten. Also nicht nur informieren, sondern wirklich, die lachen wahnsinnig viel und die gehen einfach mit neuen Augen da raus. Das ist zumindest mein Ziel und das laut der Feedbackbögen klappt das auch sehr gut. Und ich war da vorher schon viel unterwegs, aber das war eher so underground. Das war eher wie so ein Geheimtipp. Und ich hatte 2005 eine Sendung auf Sat.1, die hieß Der Gedankenleser. Und die hat tatsächlich alles verändert. Ich hatte aber großes Glück, muss ich sagen. Also erstens, ich hatte da schon eine große Erfahrung, weil sonst kannst du ja all die Auftritte, die dann kommen, die kannst du ja gar nicht so abarbeiten dann. Arbeiten ist ein blödes Wort. Nicht. Du kannst nicht das erfüllen, was von dir verlangt wird. Das ist vielleicht das bessere Wort. Und das Zweite ist, ich war auch irgendwie darauf vorbereitet, dieses Leben führen zu können, was dann auf mich zugekommen ist. Der Harry Belafonte, großer Star, der ist auch über Nacht berühmt geworden über eine Fernsehsendung. Und dann hat ein Journalist hat ihn gefragt, wie ist es, über Nacht bekannt zu werden? Und da hat Harry Belafonte gesagt, auf diese Nacht habe ich mich 14 Jahre vorbereitet. Und ziemlich genau trifft das auch bei mir. Das heißt, ich ging da gut vorbereitet rein und das war ein großes Glück natürlich und das war ein großer Schritt. 2005, das war sicherlich ein Jahr, in dem sich für mich viel geändert hat.
Ist es denn trotzdem was anderes, das vor der Kamera gerade als Mentalist zu machen, weil zum Beispiel, keine Ahnung, aus dem Blickwinkel ist das vielleicht, funktioniert das nicht mehr so gut, sondern ich muss da drauf achten und da drauf achten, also musstest du plötzlich auch umdenken?
Ja, das haben wir, aber Gott sei Dank, ich hatte ein tolles Team, ich hatte auch für die Sendung damals einen großartigen Regisseur, ich hatte einen super Produzenten, mit dem bin ich heute noch befreundet nach all den vielen Jahren und die haben da alle mit dran gearbeitet und waren alle bemüht, dass das für uns alle ein tolles Projekt wird und das andere kannst du nicht ausschalten, genauso wie du auch die Skeptiker nicht ausschalten kannst. Ich bin mir sicher, dass unter dem YouTube-Video, wenn das jetzt ein paar Wochen drinnen steht, da werden irgendwie Schlauberger, werden da drunter posten, ja, so und so muss er es gemacht haben, kannst du nichts machen. Ja, ist so.
Aber hast du nicht praktisch das, ich nenne es mal Problem, dass oft Leute kommen und dich herausfordern? Also, dass sie
nicht
wissen
mehr
wollen, ah, guck mal, jetzt sage ich dem aber mal, wie das funktioniert. Mhm. Und das hat er bestimmt so und so gemacht. Also, mich kannst du nicht reinlegen, so nach dem Motto.
Gar nicht mehr. Früher hatte ich das. Ich glaube, das hat auch viel mit der inneren Haltung zu tun. Also, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Und dein Selbstvertrauen ist tatsächlich entscheidend, sobald du auf eine Bühne gehst. Und wenn du Angst hast, dass du die Leute gegen dich hast, dass da, ich nenne das mal so, Detektive drinnen sitzen, dann wird das auch passieren, weil du ziehst es an, du strahlst es aus. Ich meine, es ist nicht in einem esoterischen Sinne, aber ich glaube, du gibst einfach Signale raus von dir, die zeigen, da ist er angreifbar. Und nach vielen, vielen Jahren, ich mache das wirklich ja schon sehr, sehr lange jetzt, ja, habe mir auch lange überlegt, mit welcher inneren Haltung will ich da stehen, wie gehe ich raus, wer will ich sein? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, die du dir stellen solltest, wenn du auf eine Bühne gehst, ne? Wer will ich für die Menschen sein? Kann ich sagen, der beste Start für einen Abend ist es zu sagen, guten Abend, ich freue mich, dass ihr alle hier seid und das auch wirklich zu meinen. Also wirklich da zu sein für die Gäste, die da sitzen, egal ob im Seminar, egal ob auf der Bühnenshow oder für ein Unternehmen. Wichtig ist, dass ich fürs Publikum da bin. Und das ist mir nicht von Anfang an klar gewesen. Also als Jugendlicher, da gebe ich schon zu, da dachte ich mir schon, ich bin der Geilste, weil ich kann halt ein paar richtig gute Tricks und ihr wisst nicht, wie die gehen. Und dann wird's passieren, dass irgendwann einer im Publikum sitzt, der einfach wahnsinnig schlau ist. Oder der auch weiß, wie es geht. Und der wird, wenn du diese Einstellung hast, der wird das sofort erkennen und der geht direkt in diese Kerbe. Und dann stehst du einfach ziemlich blöd da. Auch das ist mir passiert. Aber das sind alles Lernprozesse. Diese Niederlagen, die brauchst du auch. Ich glaube sowieso, dass wir Niederlagen viel zu gering schätzen. Nur so lernst du ja weiter. Nur so kannst du ja wissen, was wirklich los ist. Da auch diese tiefe Emotion, die du dann fühlst, die brauchst du, um dich weiterzuentwickeln. Und irgendwann, ich habe eine sehr kluge Frau, irgendwann hat meine Frau mal zu mir gesagt, Thorsten, du bist für die Leute da. Die sind nicht da für dich, um dir zu applaudieren. Du bist da für die. Du bist dafür da, dass die eine gute Zeit haben. Denk mal so darüber nach. Und auf einen Schlag hat sich fast alles geändert.
Gibt es doch irgendetwas, was dich praktisch aus der Ruhe bringt auf der Bühne? Oder hast du eigentlich schon alle Steps durchlebt und weißt also eigentlich, wie du was reagierst?
Auf der Bühne wenig, weil auf der Bühne weiß ich, worauf ich mich konzentrieren kann und worauf nicht. Also mir ist zum Beispiel bei einem Auftritt auf Sylt, werde ich nie vergessen, hatte ich einen Zuschauer vorne, ist ein Scheinwerfer geplatzt. Das war noch so ein richtig alter, heute hat man ja LEDs, ne? Ja. Das war noch so ein alter, der auch richtig heiß wurde. Und der ist geplatzt und das ist saulaut und die Scherben sind auch runtergefallen, aber Gott sei Dank recht weit von uns. Und da weißt du, okay, da kannst du nichts machen. Ich habe die Nummer einfach durchgezogen. Die Leute dachten nachher sogar, es gehört zum Programm. Ja, das nimmst du einfach wahr. Richtig gut wirst du ja sogar oft erst, wenn irgendwas Ungeplantes passiert, weil dann kannst du ja zeigen, was du wirklich kannst. Auf der Bühne bringt mich tatsächlich sehr, oder bis jetzt noch gar nichts wirklich aus der Ruhe. Ich will nichts verschreien. Ja. Privat bin ich nicht immer so ruhig, wie man denkt.
Kann das, was du machst, eigentlich jeder lernen oder ist das auch ein gewisses Talent, was man grundsätzlich mitbringen muss oder könnte man, wenn man sich sehr viel mit Körpersprache, mit Fingerfertigkeit befasst, eigentlich jeder lernen?
Naja, ich glaube, das ist wie bei jedem Thema, ne? Also kann jeder Klavier spielen lernen? Ja, also ich glaube, die Grundlagen kann sicher jeder lernen, aber um so zu spielen wie Lang Lang oder jemand, bei dem einen das wirklich berührt, obwohl der dieselben Tasten drückt, im selben Moment und fast dieselben Pausen lässt, bei dem einen berührt es dich und bei dem anderen nicht. Da ist dann offensichtlich noch irgendwas anderes dahinter. Und was ich auch sagen kann, man muss natürlich auch bereit sein, sehr viel Zeit, sehr viel Hingabe da reinzugeben, die Hintergründe genau sich anzuschauen. Und für mich das Spannendste ist ja, dass je mehr ich darüber lerne, also auch über Körpersprache, über Suggestion, über Präsentieren auf der Bühne, über innere Stärke, also mentale Stärke, was ja eins meiner Lieblingsthemen noch ist, je mehr ich über diese Themen lerne, desto mehr merke ich, was da noch alles drin ist. Und desto mehr fasziniert es mich. Und ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung, die man mitbringen muss, dass man diese Faszination für das Thema nicht verliert. Weil sonst wirst du zynisch. Es gibt ja auch Leute, da merkst du, die machen das ihr Leben lang, die sind jetzt so und so lange dabei und du merkst, die ziehen ihr Programm runter. Und das macht ja gar keinen Spaß mehr. Denen zuzuschauen macht überhaupt keinen Spaß und ich glaube, auch denen selber macht das gar keinen Spaß, sonst hätten sie ja auch noch Feuer. Und das habe ich nie gehabt, dieses Gefühl, ich muss das jetzt machen, ich leier das irgendwie runter. Ich ändere aber auch ständig irgendwas. Ja, ich mache irgendwo eine neue Pointe mit rein, ich ändere die Reihenfolge für mich. Das aktuelle Abendprogramm ist sogar so, dass ich gar nicht weiß, was passiert, weil die Leute reinrufen, was passieren soll und das passiert dann. Also es gibt schon Möglichkeiten, das immer frisch zu halten und das mache ich auch sehr gern.
Bist du dann auch oft daran, sozusagen dir neue Tricks einfallen zu lassen? Und wie schwierig ist das? Also gibt es nicht irgendwie, wo du sagst, jetzt habe ich das eigentlich ausgereizt oder muss noch einen draufsetzen?
Das ist nie ausgereizt. Das ist so, als wenn du einen Musiker fragen würdest, wird es dir nie langweilig, Songs zu schreiben? Nein, also du hast ja immer Dinge, die dich beschäftigen. Das ist vielleicht der einzige Nachteil an dem, was ich mache, ist, dass ich nicht wirklich abschalten kann in Momenten, wo ich vielleicht mal abschalten sollte. Es kann durchaus passieren, dass ich abends mit der Familie beim Abendessen sitze und dann kommt halt die Idee und dann sage ich, ey, Moment, ich muss mal kurz aufschreiben, ich muss mal kurz an mein Notizbuch und dann schreibe ich was auf. Das passiert immer mal wieder. Glücklicherweise habe ich eine Familie, die das versteht und meine älteste Tochter ist ja selbst Künstlerin, die lacht dann immer nur, der geht's genauso.
Ja. Wann hast du gewusst, ey, das könnte ich hauptberuflich später machen, mein Leben lang? Ging das schon, weil du hast ja relativ früh schon Erfolge gehabt? War dir dann schon klar, ey, da bleibe ich jetzt drauf? Oder hast du eigentlich gedacht, komm, das mache ich jetzt irgendwie und später habe ich einen, ich sage jetzt mal, einen normalen Beruf?
Also es gab keinen Schlüsselmoment, wenn du das meinst. Ich habe ja auch nach dem Abi studiert. Ich bin ja eigentlich Übersetzer und Dolmetscher. Ich habe Sprachwissenschaften studiert, was dem, was ich jetzt mache, auch sehr zugute kommt. Ne? Auch beim Bücherschreiben muss ich sagen, ich bin echt froh, was ich an der Uni alles gelernt habe und könnte sicherlich nicht so schreiben, wie ich schreibe, wenn ich das nicht so intensiv auch gelernt hätte an der Uni. Weil als Übersetzer lernst du halt auch schreiben. Das ist, war ein tolles Studium für mich. Aber ich weiß auch, dass während meinem Studium war mir nicht klar, wo willst du denn jetzt dann eigentlich hin? Wobei, wo willst du hin, das war mir schon klar. Aber was machst du eigentlich? Ja. Das weißt du als junger Mensch dann so nicht. Ich war schon lost. Und das hat sich einfach entwickelt. Ich habe dann während meinem Studium, irgendwann gab es den Moment, wo meine damalige Freundin, heutige Frau, zu mir gesagt hat, ey, so langsam sollten wir mal ein Unternehmen anmelden, weil du verdienst jetzt so viel, das kann nicht mehr unterm Radar laufen. Dann haben wir ein Unternehmen angemeldet, Fresh Magic hieß es damals noch. Ja. Dann haben wir die erste Steuerbescheinigung bekommen, gedacht, aha, so ist das also, wenn du Steuern zahlen musst. Und nach dem Studium war dann klar, warum soll ich mich irgendwo bewerben oder warum soll ich ein Unternehmen gründen als Übersetzer und Dolmetscher? Ich mache jetzt das. Und das ging dann direkt richtig gut los. Es war einfach ein Weg. Ich bin einfach mit dem Go with the Flow, wie es so schön heißt, das habe ich gemacht und das hat sich bei mir sehr gut bewährt.
Hattest du immer schon eine gute Menschenkenntnis? Also man muss ja sehr gut auch Menschen lesen können. Ja. Ne?
Würde ich sagen, ja. Auch immer ein Interesse daran gehabt, wie Menschen so sind und habe mich selten geirrt.
Ich habe nämlich, als ich, ich habe ja sehr schon von deinem YouTube-Kanal geschwärmt, den ich mir angeguckt habe, da gab es auch ein Video, da ging es viel auch um Manipulation oder Beeinflussung von Menschen. Mhm. Das heißt, grundsätzlich kann man damit natürlich auch irgendwie Leute manipulieren,
na klar,
wenn man möchte.
Das ist die dunkle Seite der Macht. Ja. Ne? Diese Dinge sind sehr mächtig. Und auch wenn ich das auf der Bühne nutze, um Menschen zu unterhalten oder in Seminaren sehr vielen Leuten im Außendienst oder Vertrieb ja Möglichkeiten zeige, wie Beeinflussung funktioniert, habe ich das nie mit dem Ziel gemacht, anderen so ein Workbook zu schreiben, so manipulierst du Menschen. Also mein vorletztes Buch, das heißt ja, mach doch, was ich will, das habe ich auch geschrieben, damit Menschen Manipulation erkennen. Denn ich bin der Meinung, wir können eine Beeinflussung und Manipulation, wenn sie gegen uns gerichtet ist, die können wir nur erkennen, wenn wir wissen, was dahinter steckt. Ansonsten haben wir vielleicht so ein Bauchgefühl, aber können das nicht genau benennen, was da los ist. Und das war für mich immer der Grund. Denn auf der einen Seite kannst du andere Menschen natürlich beeinflussen. In der Erziehung habe ich das sehr viel genutzt, aber ich würde sagen, um meine Kinder zu Erwachsenen heranzuziehen, die halt selbstbewusst sind, die wissen, was sie wollen. Und man kann das aber auch für sich selbst nutzen. Das heißt, du kannst ja auch selbst dafür sorgen, dass du motiviert bist, dass du diszipliniert bleibst. Und damit meine ich jetzt nicht dieses Instagram-Motivationsgefasel, was mir wahnsinnig auf die Nerven geht, sondern ich meine die echte Motivation. Ja. Ich meine die, die langfristig ist. Und wenn du da die Methoden kennst, wenn du weißt, wie das funktioniert, dann ist das einfach cool. Also was ich zum Beispiel eben gesagt habe, ja, vertrau auf dich selbst, erwarte das Beste. Das ist ein super Glaubenssatz. Oder bevor du dich aufregst. Oder angenommen, wir beide hätten jetzt irgendwie einen Disput gehabt und wir haben aber gesagt, okay, komm, wir haben es ausdiskutiert, es ist vorbei. Und ich merke bei mir selbst, ah, da ist aber noch so ein bisschen was. Ich will das aber nicht. Wir haben ja gesagt, es ist abgefrühstückt. Dann ist ein super Satz, den du dir selber sagen kannst, okay, ich harmonisiere alles in mir und um mich herum. Das hört sich jetzt sehr esoterisch, spirituell an. Da kommt's auch ursprünglich her. Meine Erfahrung ist aber, es funktioniert. Wenn ich merke, ich bin in der Situation und ich bin dabei, unangemessen zu reagieren, ist ein super Satz. Okay, ich merke gleich, ich reg mich gleich auf. Ich will das gar nicht. Liebes Unterbewusstsein, harmonisiere alles in mir und um mich herum. Das ist eine super Beeinflussung. Oder aber, wenn du merkst, Verknappung, also Verknappung ist ja eines der größten Mittel der Beeinflussung. Also wenn ich zum Beispiel zu dir sage, pass mal auf, Bei Eventim siehst du das ja, ohne dass ich jetzt Werbung machen will für Eventim, aber du kaufst ja ein Ticket für irgendwo und du klickst drauf, dieses Konzert interessiert mich. Was steht da? Ihre Karten liegen im Warenkorb, das Angebot wird 20 Minuten, ach was, 2 Minuten gehalten und dann läuft so ein Timer rückwärts. Ja. Selbst ich bin da total nervös und guck, wo ist die Kreditkarte, wo gebe ich das alles schnell ein? Anstatt, dass ich mir denke, im Moment, und nach den 2 Minuten, dann gibst du es halt nochmal ein. Ist doch kein Problem. Das kannst du aber auch privat nutzen. Also ich kann zum Beispiel zu mir selber sagen, na, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, das zu machen. Also ich muss noch einen Text schreiben und habe offen gestanden auch nicht immer Lust, Texte zu schreiben. Aber unterm Strich mache ich es gern. Dann gebe ich mir selber eine Verknappung. Dann sage ich, okay, 10 Minuten. Schreib doch mal nur 10 Minuten. Du musst gar nicht länger schreiben. Hock dich einfach hin. Jetzt ist es so und so viel Uhr. In 10 Minuten kannst du aufhören. 3/4 der Zeit hörst du eben nicht nach 10 Minuten auf, weil du merkst, du bist doch reingekommen, bist im Flow und es macht Spaß. Und diese Methoden finde ich einfach spannend, weil die sorgen dafür, dass du ein besseres Leben führst.
Weil ich hatte nach meinem Studium hatte ich einen Job im Vertrieb bei einem Telefonkonzern. Und da haben wir so eine Schulung bekommen und da haben die uns genau gesagt, was man für Wörter benutzen darf und was nicht. Mhm. Also, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Vertrag machen, dass wir nicht sagen, das Wort Geld sagen wir nicht, sondern wir sagen eher, das ist dein Einsatz oder deine Investition. Ja. Framing. Um so sozusagen, genau, Leute zu beeinflussen, weil Geld negativ ist. Mhm. Gibt es so Wörter, die einen direkt sagen, oh, Abschreckung mache ich nicht? Also ist das genau das?
Ja, das Spannende ist, dass diese Wörter das ja eben nicht direkt sagen, aber indirekt sehr wohl. Also dieses, man nennt das ja Priming, ne? Das wurde von Daniel Kahnemann sehr extrem untersucht. Hervorragendes Buch, schnelles Denken, langsames Denken. Du kannst aber abkürzen, kannst meine Bücher lesen, da steht es ganz komprimiert drin, da brauchst du den Kahnemann nicht lesen. Also diese Macht der Wörter, das finde ich unglaublich faszinierend. Ich habe mal, das war jetzt nicht bei Kahnemann, ich habe als Vorbereitung für eins meiner Bücher habe ich eine Studie gelesen, da hat man Versuchsgruppen Texte gegeben und in dem einen Text kam das Wort Gepard recht häufig vor und in einem anderen Text das Wort Schildkröte. Ansonsten waren die Texte eher deckungsgleich, bis auf dass die Beispielstiere waren halt Gepard und Schildkröte. Und danach hat man diesen Gruppen Bilder gezeigt von Leuten, die gehen. Mhm. Und die sollten einschätzen, wie schnell die Menschen auf diesen Bildern wohl gehen. Und du ahnst die Pointe, die Leute mit dem Gepard im Text haben geschätzt, dass die Leute schneller gehen als die Leute, die die Schildkröte im Text hatten. Und danach hat man die gefragt, glaubst du, dass dieser Text deine Einschätzung hier beeinflusst hat? Und haben die gesagt, nö. Und das finde ich unglaublich spannend, dass Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, unsere Entscheidungen beeinflussen. Anderes Beispiel, man hat Leuten einen Film gezeigt über einen Feuerwehrmann, der ein Kind aus einem brennenden Haus rettet. Und danach hat man geguckt, wie die Sachen so einschätzen. Und da kam dann raus, wenn die danach zum Beispiel einen Artikel gelesen haben über einen Mensch, der alleine die Welt umsegelt, dann war der für die ein Held. Wenn die davor aber einen anderen Film gesehen haben, dann haben die gesagt, das ist ein totaler Spinner, alleine um die Welt zu segeln. Und auch dann hat man gefragt, glaubst du, dass dieser Film, den du vorher gesehen hast, was mit deiner Einschätzung zu tun hat? Dann haben die gesagt, nö. Und jetzt geht's noch weiter. In Amerika gab es eine ziemlich heftige Studie, wie ich finde. Da hat man POC, People of Color, hat man vor einer Prüfung ankreuzen lassen, ob sie People of Color sind oder nicht. Das war alles. Und danach hat man geguckt, wie die performt haben im Vergleich zu einer Gruppe von People of Color, die diese Frage nicht ankreuzen mussten. Und jetzt stell dir vor, die Leute, die diese Frage ankreuzen mussten, haben schlechter abgeschnitten als die anderen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, denn das zeigt ja, dass offensichtlich gewisse Fragestellungen über uns, wenn die entsprechend geframed sind, dafür sorgen, dass wir selbst weniger Selbstbewusstsein haben, als wenn wir diese Fragebögen nicht beantworten. Und was da alles drinsteckt, das ist so unglaublich. Also wenn man sich da mal näher mit befasst, das ist unfassbar spannend. Ja. Und was da alles auch möglich ist, ist der Wahnsinn.
Ja, total spannend. Deswegen, ich finde das, ich finde es mega faszinierend, was du machst. Ich habe mich gefragt, es gibt ja so Taktiken, wo du auch sagst, wie man zu Hause etwas beeinflussen kann. Ja. Das hast du ja gesagt, ist was anderes als sozusagen Manipulation, ne?
Naja, also sagen wir mal so, der Unterschied zwischen Manipulation und Beeinflussung ist die Absicht. Ja, jede Form der Kommunikation ist in irgendeiner Form auch eine Beeinflussung. Ja? Du willst, dass ich dir Antworten gebe, die diesen Podcast spannend machen. Du hast eine E-Mail geschrieben, wo du mich eingeladen hast. Natürlich hast du gehofft, dass ich ja sage, sonst hättest du die Einladung nicht geschickt. Also jede Form der Kommunikation hat immer auch das Element der Beeinflussung. Die Manipulation dagegen ist kalkulierte Beeinflussung. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau, oder es ist eher umgekehrt, wenn meine Frau zu mir abends sagt, wenn wir ins Kino gehen wollen, und ich ziehe ewig lang meine Jacke an, ah komm, beeil dich, dann ist es ja keine Manipulation. Die hat halt ein Ziel, die will, dass wir schneller zum Kino fahren können. Würde sie aber sagen, du, wenn du dich jetzt nicht beeilst, dann braucht man gar nicht mehr gehen, dann wäre es schon nah an der Manipulation. Und das ist auch wichtig, manchmal manipulieren wir auch in der Erziehung, ohne dass wir es merken. Und es gibt, also was ich damit sagen will, ist, es gibt auch die Manipulation, die vor uns selbst verdeckt ist. Und das ist natürlich ein spannendes Thema.
Hast du denn, also gibt es ja auch immer mal so Tipps, wie man Menschen beeinflussen kann. Mhm. Ne? Und dieses Beispiel hatte ich tatsächlich, weil das hast du auch in einem Video mal gesagt, wenn die Frau sozusagen zu lange braucht, um fertig zu werden, dass man sozusagen beeinflussen kann. Ich glaube, da war das sogar mit dem Und.
Ne? Ja, genau.
Hast du dann zu Hause manchmal das Ding, dass du dann, wenn du deiner Frau sagst oder zu deinen Kindern, wir müssen uns jetzt beeilen und dann sozusagen die Taktik anwendest, dass sie sagen, Thorsten,
das ist
nicht vor, mit mir, ich ja, weiß, was du da wieder vorhast.
Das kommt vor, aber ich kann alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen beruhigen, zu Hause hört noch nicht mal der Hund auf mich. Also ich bin froh, wenn ich auf Tour gehe, weil da klappt das.
Und Tour ist ein gutes Stichwort. Du bist jetzt gerade unterwegs und du machst September, Oktober hast du nochmal eine neue Tour, ne?
Genau, wir haben jetzt noch ein paar abschließende Tourblöcke fürs Frühjahr. Alles Kopfsache heißt das aktuelle Programm. Da hatten wir Premiere im September. Es ist also noch recht neu. Jetzt kommt die Sommerpause und wir sind dann ab Herbst nochmal unterwegs in Deutschland. Viele Städte in Deutschland, unter anderem auch in Köln, hier in Düsseldorf, im Savoy. Mhm. In Österreich sind wir auch mit der Tour. Ja.
Auf was kann man sich da so freuen, auf so einer Live-Tour, wenn man da hinkommt?
Auf Lachen und Staunen und 2 Stunden Inspiration. All die Themen, über die wir gesprochen haben, die sind mit drin. Und alles Kopfsache mit einem Fragezeichen bedeutet, ich zeige, wie sich unsere Gedanken auf unser Verhalten auswirken, wie wir das für uns nutzen können, wie wir mental stark sein können. Ich zeige aber auch, wo die Grenzen sind, ab wo es unseriös wird.
Cool. Wie gesagt, ich fand das Ganze wahnsinnig spannend. Ja. Der Besen, der schockt mich immer noch. Keine Ahnung, wie du es gemacht hast, aber ich will mich erstmal bedanken, dass du hier warst. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich finde diesen Einblick wahnsinnig spannend. Ich finde das Feld wahnsinnig spannend, was du bedienst. Und finde es richtig cool, wie offen du das erzählt hast. Und wie gesagt, ich bitte dich nochmal darum, mach mehr auf YouTube.
Ist angekommen. Ich werde es beherzigen. Danke für die Einladung. Das hat großen gerne. Spaß gemacht. Danke.
Alles Gute und wir sehen und hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann. Ciao.